Klare Antworten für komplexe Steuerfragen. Der PureTax Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge PureTax. Ich freue mich ganz besonders, dass heute mit mir im Studio nochmal Marcel zu Gast ist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist. Wir haben ja schon 2 Folgen mit dir aufnehmen dürfen für wirklich spannende Themen. Und ich wollte heute auch nochmal etwas mit dir diskutieren, was wir neulich mal wieder auf den Tisch bekommen haben, wo wir dich auch involviert haben, auf das Thema hinzuarbeiten, wie kann ein möglicher Exit aussehen. Problem ist, naja, die Mandantin und ihr Unternehmen, die sind noch nicht so wirklich, wie ich sagen würde, fit for sale am Ende des Tages. Ich schilder ganz kurz unseren gemeinsamen Fall. Wir hatten Susi. Susi hat eine operative GmbH. Unter dieser GmbH hat sie 2 weitere operative GmbHs. Nebenher hat sie eine SL, die hält sie wiederum im Privatvermögen, macht im Prinzip genau das gleiche wie die andere GmbH, aber im Spanien-Geschäft drüben. Und sie hat uns übrigens mitgeteilt, dass die IP-Rechte, die sie hat und die vom Unternehmen genutzt werden, bei ihr im Privatvermögen sind. Sie hat sich das toll aufgebaut. Sie hat das unfassbar skaliert. Sie besetzt damit den europäischen Markt. Das ist echt klasse. Und jetzt überlegt sie, das Unternehmen zu verkaufen. Sei es ein Teil-Exit, ein paar Chips vom Tisch nehmen, sei es einen Investor suchen, etc. Sie will einfach schauen, wie sind ihre Optionen da draußen. Sie hat uns angesprochen, wir haben dich mit ins Boot genommen und sie hat gesagt, guck mal, was können wir denn machen? Was war so deine erste Reaktion, als du das gehört hast?
Meine erste Reaktion ist natürlich, es hört sich erstmal sehr, sehr komplex an, weil es sehr, sehr viele verschiedene Firmen, Konstellationen gibt, auch noch mit Auslandsbezug, IP-Rechte, dann hält sie auch noch Themen im Privatbesitz. Also meine erste Reaktion war auf jeden Fall, wenn man das so verkauft, ist es für einen Investor auf jeden Fall nicht attraktiv genug, sage ich mal. Das heißt, man muss hier eigentlich erstmal sogenannte Exit-Readiness-Beratung machen, ja, um das Unternehmen auch wirklich verkaufsfähig zu kriegen oder auch die Unternehmensteile verkaufsfähig zu kriegen, ist natürlich sehr, sehr wichtig, damit man am Ende des Tages dem potenziellen Investor, dem Erwerber, der halt dann da auch mit reingehen möchte, halt auch eine klare Linie und ein klares Bild mit aufzeigt, weil so wie es jetzt ist, hat es eine gewisse Komplexität, ist steuerlich natürlich auch nachteilig, sage ich mal, und ist einfach nicht schön zu verkaufen.
Guter Punkt. Über das Steuerthema können wir vielleicht gleich nochmal sprechen, warum das für Sie auch nicht optimal ist. Aber ganz, ganz ehrlich, wieso ist das so? Warum ist sie nicht ready, um an den Markt zu gehen? Du sagst, da ist viel Komplexität drin. Ganz ehrlich, ich habe dir den Fall gerade in 20 Sekunden geschildert. Können wir das nicht da draußen im Erwerber auch so schildern? Wo ist das Problem? Susi hat es überhaupt nicht verstanden.
Ja, in 20 Sekunden ist es natürlich schwierig, sage ich mal, das so voreinander zu kriegen. Also wir gehen da natürlich schon rein und beraten die Susi auch mal richtig. Wir schauen uns das alles im Detail, sage ich mal, an. Wir versuchen es auch immer aus Sicht eines Investors dann zu sehen, ja, weil Susi sagt, für die ist das alles super toll. Das kann ich auch irgendwo ein Stück weit nachvollziehen, weil sie kennt es ja nicht anders. Ja, für sie ist das quasi ein Stück weit Normalität. Und wenn wir jetzt aber sagen, pass mal auf, ein Investor schaut da vielleicht doch ganz, ganz anders im Endeffekt auf die Thematik drauf, weil für den ist das vielleicht viel, viel, viel zu komplex, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe noch was im Privatbesitz, das muss aber auch irgendwie noch mit rein und da habe ich eine GmbH und da hängen noch weitere Firmen drunter, die eigentlich alle das Gleiche machen. Das zieht natürlich Kreis. Es ist natürlich für den Investor auch komplexer und in dem Fall auch viel, viel anstrengender und umfangreicher auch zu prüfen. Ja, das sind ja auch Kosten, die dann da verursacht werden gegenüber dem Investor, der sich das dann anschaut und sagt, oje, oje, wenn ich jetzt hier irgendwie mein Due Diligence-Prüfungsteam da reinschicke, ja, die sind ja erstmal Stunden, Tage, Wochenlang damit zu beschäftigt, alle Unterlagen von allen Themen erstmal richtig sauber zusammenzusortieren, zu erhalten und ich sag mal, die Komplexität bedingt dann natürlich auch, dass es auch für den Investor dann am Ende des Tages teurer wird. Ja, und ich sag mal, man kann es natürlich auch auf eine andere Art und Weise ein bisschen schöner gestalten, sage ich mal. Vorschlag wäre dann natürlich von uns irgendwie zu sagen, vielleicht macht man eine Holding oben drüber, versucht dann alle Themen dort erstmal zu bündeln, dort einzubringen, das auch erstmal sauber aufzusetzen in den kommenden 1-2 Jahren. Natürlich habe ich dann da auch wieder die Thematik, okay, wenn ich dann Themen einbringe in die Holding, was ja erstmal grundsätzlich möglich ist, ja, was auch eine saubere Struktur am Ende des Tages wäre. muss ich natürlich auch schauen, weil du hattest ja auch schon mal erwähnt, man hat dann ja auch steuerliche Themen wie die Siebtelregelung. Das heißt, wenn jetzt natürlich ein Investor irgendwie direkt schon vor der Tür steht, ja, der wird jetzt natürlich nicht 7 Jahre warten, wenn er ein Angebot rauslegt. Das heißt, da muss man natürlich auch schauen, wie kriegt man das voreinander. Wenn jetzt natürlich noch kein Investor in dem Fall da wäre, ja, dann wäre das natürlich optimal, weil dann kann man das natürlich steuerlich nochmal optimieren und auch vernünftig aufsetzen. Ja. Ob man dann wirklich die 7 Jahre noch so in diesem neuen Konstrukt macht, wird sich dann natürlich zeigen, weil wenn doch ein interessantes, spannendes Angebot auf dem Tisch liegt, dann muss man vielleicht doch einen sauren Apfel beißen und sagen, okay, ich habe das jetzt 2-3 Jahre gemacht, das Konstrukt, und dann, klar, verliere ich halt die anderen Siebtel hinten raus so ein bisschen, aber das ist dann halt so ein bisschen der Trade-off, den man hier halt gehen sollte oder auch gehen kann, sage ich mal. Und am Ende des Tages ist es aber für sie auch gut, weil es hat ja auch eine gewisse Komplexität und für sie ist es dann wahrscheinlich auch viel, viel einfacher zu steuern am Ende des Tages, was ja nicht nur bedeutet, okay, für den Investor ist es besser, sondern für sie ist es dann natürlich auch eine Erleichterung im Arbeitsalltag, ja, dass ich eben nicht 3 GmbHs drunter habe und noch die IP separat irgendwie halte und dann noch eine spanische SL irgendwie separat im Privatbesitz halte. Das verursacht ja auch alles Arbeit und auch zusätzliche Kosten für sie ja auch intern. Ja, von daher ist es dann halt aus meiner Sicht sinnvoller, das nochmal umzustrukturieren.
Ich finde das einen klugen Punkt. Du hast vollkommen recht. Ich sag mal, steuerlich ist sie da sicherlich nicht optimal aufgestellt im Moment, weil sie würde alles direkt aus dem Privatvermögen rausverkaufen. Das heißt, sie wäre immer im Teileinkünfteverfahren unterwegs. Eine Holding bei ihr auch in den jungen Jahren würde sicherlich Sinn machen. Dafür brauchen wir Zeit. Aber du hast schon angesprochen, wenn wir so einen Sprung in die Holding machen, jedes Jahr, dass sie in der Holding ist, stellt sie sich um ein Siebtel besser, wie sie gestanden hätte, wenn sie das Ganze heute verkauft. Und ich sag mal, im schlimmsten Fall, selbst wenn dann das Angebot so schnell von einem Investor kommt und sie macht das, dann kann sie sagen, sie hat zwar mit Zitronen gehandelt, sie steht nicht besser, aber sie steht auch nicht schlechter. Sie hat zwar den Umstrukturierungsaufwand gehabt, aber du sagst ja auch, ohne diesen Umstrukturierungsaufwand, wenn ich diesen Schritt nicht gehe, wenn ich nicht ein Dach drüber spanne, das IP reinhole, die spanische Gesellschaft reinhole, du wirst, korrigier mich, nicht den Käufer am Markt da draußen finden. Das heißt, sie kann überhaupt nicht dort rausgehen heute.
Ja, also es ist schon schwierig. Also vielleicht, wenn es ein sehr, sehr attraktives Unternehmen ist, ja, und da das jeder irgendwie haben will, vielleicht sagt dann der Käufer auch, pass auf, ich beiß hier einen sauren Apfel, aber schön ist das natürlich nicht. Ja, also andersrum ist es besser, wenn man wirklich diese Schritte im Vorfeld einfach geht. Und ich sag mal, dadurch wird das Konstrukt ja auch noch attraktiver für potenzielle Käufer, Investoren, ja, weil es nimmt halt sehr, sehr viel Komplexität raus. Es nimmt auch für sie gewisse Komplexität raus und von daher können da alle eigentlich nur gewinnen. Und wie du schon sagst, also sie stellt sich ja am Ende des Tages nicht schlechter, selbst wenn sie jetzt direkt dann irgendwie verkaufen würde. Also sie kann in dem Fall eigentlich nur gewinnen, indem sie diesen Schritt halt auch geht.
Das ist so und ich glaube, jeder von uns kennt es auch in dem Moment, wenn ich da draußen etwas kaufen möchte, egal was, und das klingt irgendwie kompliziert und ich verstehe es nicht sofort, dann schreckt jeder erstmal zurück. Und das ist natürlich hier auch so, Marcel, bei einem Käufer da draußen, der möchte eine einfache Struktur haben, der möchte ein einfaches Konstrukt haben. Und der wird sich auch eins sagen, wenn es Susi nicht macht, die Umstrukturierung, dann muss er es machen, nachdem er gekauft hat. Das heißt, das wird an der Stelle schon kaufpreisreduzierend sein. Und die Frage ist, finde ich überhaupt einen attraktiven Käufer da draußen, wenn ich es nicht gemacht habe?
Ja.
Und dann hast du natürlich das Thema Steueroptimierung, deswegen kluger Vorschlag, das haben wir ja auch gesagt. Dann haben wir gesagt, komm, wir gucken, dass wir ein gemeinsames Dach drüber spannen. Wir bündeln alles darunter. Dann kann unterhalb dieses Dachs verkauft werden. Vielleicht müssen die deutschen Operativen sogar zusammengelegt werden, weil das, was sie sich so aufgebaut hat, macht keinen Sinn. Sie sagt zwar, das hat man ihr damals so empfohlen, aber die obere Gesellschaft, wenn dort etwas passiert, reißt die unteren mit rein. Ich habe die Haftungsbeschränkung aufgehoben. Wir haben so ein bisschen zusammen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, sagen, das geht so nicht. Und damit haben wir ihr aber zusammen einen Fahrplan aufgestellt. Und ich glaube, das ist ja auch der große Mehrwert, den ihr dann mit reinbringt und sagt, das geht schon, das kann man auch heute machen, aber lass es uns klug aufsetzen, lass uns aufräumen, du gewinnst steuerlich, du gewinnst Marktattraktivität und du hast die Chance am Ende auch einen besseren Kaufpreis zu erzielen, wenn wir uns einfach nochmal 2 Jahre Zeit nehmen, 1,5 Jahre Zeit nehmen, schauen, dass wir eine Struktur aufbauen, dann an den Markt rausgehen und dann, korrigier mich, kommt ja auch nicht sofort der Käufer. Ist ja nicht, weil wir dann plötzlich auf eBay Kleinanzeigen etwas posten, dass ihr dann jemand habt und sagt, ja super, kauf mir morgen.
Nein, das nicht, da hast du natürlich recht. Also wir bieten ja auch dieses Thema Exit Readiness, wir nennen es so, das Unternehmen verkaufsfähig machen an. Und wie du auch schon gesagt hast, das kann zwischen 1 bis 3 Jahren dauern. Im Schnitt hast du halt dann irgendwie was um die 2 Jahre. Und selbst dann, wenn du sagst, okay, ich habe mich jetzt entschieden, das ist alles so gekommen, das läuft alles gut, wir haben das jetzt so Prozesse umstrukturiert und jetzt starte ich den Verkaufsprozess. Das heißt ja auch nicht, dass dann, wie du auch schon gesagt hast, dass dann direkt morgen verkauft ist, sondern so ein Verkaufsprozess kann ja auch noch mal 8 bis 10 Monate dauern oder auch länger. Das heißt, man gewinnt da ja durchaus auch noch mal. Also man hat sehr, sehr große Chancen, dann auf jeden Fall noch mal ein Siebtel auf jeden Fall dazu zu gewinnen. Selbst wenn ich sage, nach 2 Jahren gehe ich das Thema dann jetzt schon an, nachdem ich es erst umstrukturiert habe, weil der Prozess dauert trotzdem lange. Wir müssen ja trotzdem Unterlagen vorbereiten, das alles sauber aufbereiten, müssen dann auch die passenden Investoren identifizieren und die Investoren müssen dann natürlich auch das alles prüfen, sich anschauen. Wir müssen da im Gespräch bleiben. Für uns ist halt auch sehr, sehr wichtig, dass wir da irgendwie Momentum draufhalten und immer Prozessgeschwindigkeit zeigen. Also wir als Berater dürfen nie das Bottleneck sein und das sind wir auch nie. Und von daher ist es wichtig, wie du ja auch schon erwähnt hast, man muss sauber vorbereitet dort reingehen und dann auch den Prozess einfach sauber ausgestalten und auch sauber führen. Und dann hat man auch eine, sage ich mal, erhöhte Transaktionswahrscheinlichkeit, weil bei uns ist es ja auch so, Murphy's Law kommt irgendwie immer ums Eck. Ja. Und ich sag mal, wir versuchen dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken, indem wir auch sagen, okay, wir fahren einen sauberen, strukturierten Prozess. Wir sind sehr, sehr gut vorbereitet auf die Themen, die dort kommen. Und da spielt das natürlich auch mit rein. Ja.
Genau so ist es. Und ich meine, wichtig für Sie war, sie hat 2 Berater an der Seite. Wir machen das Unternehmen im Prinzip besser, selbst wenn es nicht zum Exit kommt. Aber wir bereiten den Exit vor. Damit hat sie sich nichts verbaut. Sie hat alle Chancen und alle Möglichkeiten in die Zukunft. Und damit war sie auch happy. Genau da stehen wir im Moment. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Fall.
Klasse. Ganz herzlichen Dank, dass du mit im Studio warst. Hat eine Menge Spaß gemacht und ich freue mich auf die weiteren Projekte.
Ja, vielen Dank für die Einladung.